So, schönen guten Morgen. Jedenfalls auf meiner Uhr ist das Viertel nach. Von daher wollen wir auch pünktlich beginnen. Mein Name ist Thorsten Kessler. Ich komme aus der medizinischen Klinik A, also nicht direkt aus der Labormedizin, sondern aus der inneren Medizin. Und da speziell aus der Hämatologie, weil wir uns eben mit dem mikroskopischen Differentialblutbild und der Knochenmarkdiagnostik, der Zytologie, der Pleuraergusszytologie und so weiter beschäftigen. Das heißt, unser Arbeitsgerät ist das Mikroskop, was auch heute, auch heutzutage alles andere als obsolet geworden ist in der Medizin. Also auch wenn man bei dem Mikroskop schnell an Zeiten und Orte wie Albert Schweitzer in Lambarene oder so zurückdenkt, brauchen wir es heute tatsächlich in der täglichen Arbeit und in der Facharztprüfung zum Hämatologen, also Internist und Hämatologe wird auch nach wie vor verlangt, dass man vormikroskopiert in der Prüfung. Warum ist das so? Nun, weil sich einfach nicht alles maschinell lösen lässt. Das maschinelle Differentialblutbild, was heutzutage sehr viel besser funktioniert als noch vor Jahren oder Jahrzehnten, stößt hier und da auch an seine Grenzen. Und dann wird ein Befund ausgespuckt, der ungefähr so lautet: Blutbild kann maschinell nicht differenziert werden, wird mikroskopisch nachdifferenziert, sprich aus dem Labor in unsere Abteilung weitergereicht. Das liegt dann immer daran, dass in diesem Differentialblutbild Zellen erwartet oder Zellen auftauchen, die vom maschinellen Differentialblutbild dort nicht erwartet werden, die auch gar nicht einsortiert werden können. Alles, was normal ist, kann das maschinelle Differentialblutbild leisten. Alles, was sehr unnormal ist, also mit hämatologischen Erkrankungen einhergeht, das bedarf dann auch heute noch dem mikroskopischen Differentialblutbild. Weiß jemand, wie ein mikroskopisches Differentialblutbild entsteht? Also wie man das technisch einfach macht? Ja. Genau, es wird gefärbt, es entsteht ein Objektträger, man legt es unter das Mikroskop und was passiert dann? Was macht die MTA, damit sie den Befund erstellen kann? Also sie guckt durch das Mikroskop, sieht die Zellen an und zählt. Jede Zelle, die ihr vor das Gesicht kommt, wird benannt, wie hier zum Beispiel. Es werden hier die weißen Blutkörperchen differenziert im Differentialblutbild und es werden 100 Zellen gezählt, ganz stumpf. Dafür brauchst du eine geschulte MDA keine Minute mehr, um so viele Zellen durchzuschieben, dass sie 100 Zellen gezählt hat. Und am Ende weiß sie ganz genau, wie viel Prozent, also pro 100, dieser Zellen auf segmentkernige Granulozyten entfallen, auf Lymphozyten, auf Monozyten. Das, was Sie hier sehen, ist zum Beispiel eine recht normale Verteilung im kleinen Maßstab. Das sind ja keine 100 Zellen, sondern 5. Aber so in etwa, wenn Sie das hochrechnen auf 100 Zellen, wird es sich ungefähr darstellen. Vielleicht kommt am Ende ein Monozyt zu viel dabei raus. Die vorherrschende der vorherrschende Zelltyp sind die Segmentkerne im normalen Differentialblutbild, die hier Sie rechts sehen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie einen segmentkernigen Kern haben. Wann ist ein Kern in Segmente unterteilt? Dazu gibt es zwei verschiedene Regeln. Die eine nennt sich die Fadenregel, die andere die dritte Regel. Wir orientieren uns eigentlich an der Fadenregel. Die Fadenregel besagt, dass die Kerne bis auf dünne Fäden unterschiedlich geschnitten sein müssen. Also praktisch die dünnste Stelle bei diesem an sich ja noch verbundenen Kern eigentlich nur noch einen Faden darstellen darf. Es gibt die dritte Regelung, da würde das bedeuten, dass die dünnste Stelle der Verbindung ein Drittel des Gesamtdurchmessers des Kerns ausmacht. Falls Sie danach jemals gefragt werden soll, Drittelregel und Fadenregel. Das kennzeichnet die segmentkernigen Granulozyten, die überwiegend so kleine getüpfelte Stellen im Zytoplasma haben. Das ist die Granula. Davon haben die ihren Namen, Granulozyten. Daneben klar unterscheidbar sind die reifen Lymphozyten. Die haben so einen großen, runden Kern, der fast die ganze Zelle ausfüllt. Und das Zytoplasma ist in der Regel nicht so getüpfelt, also nicht so granuliert. Das sind erstmal die beiden Zellen, die physiologischerseits die Mehrzahl der Zellen im Differentialblutbild ausmachen. Und dann gibt es eben Zellen, die sind etwas größer in der Regel im Vergleich. Einzelzellen sind in der Größe immer schwer zu beurteilen, also nehmen sich den Eri daneben oder den Granulozyten auf der anderen Seite. Und die haben nun so einen gelappten Kern, der sieht irgendwie so bilobär aus, also aus zwei Lappen bestehend. Das Zytoplasma ist auch eher blass, nicht so granuliert. Und das kann auch Kleeblattformen annehmen, der Kern. Die sehen immer so ein bisschen anders aus. Und das sind dann die Monozyten. Viel andere Zellen haben sie im normalen Differentialblutbild nicht zu erwarten. Und wenn Sie ein Differentialblutbild erstellen, das wollen Sie ja da im Praktikum, kommt es natürlich darauf an, ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen 100 Zellen zählen und diese halt einzeln benennen. Es gibt mittlerweile ein sehr gutes Lernprogramm, HemoSurf heißt das. Sie sehen oben die URL, das kommt man aber auch anstandslos drauf, wenn man das Wort bei Google eingibt. Und da kann man sich dann mal herantasten und einzelne Zellen benennen. Das hier ist zum Beispiel ein Stabkerniger Neutrophiler. Wenn ich jetzt hier auch mal auf Segmentkerniger klicke, sehen Sie, wie die Segmente sich dann abzeichnen und im Sinne der Fadenregel verdünnen. Ein eosinophiler Granulozyt hat diese ganz rote Tüpfelung. Eosin ist der rote Farbstoff. Ein basophiler hat so eine ganz dunkel blau-violette Färbung, sodass der Kern praktisch schon in diesem granulierten Zytoplasma verschwindet und gar nicht mehr so gut erkennbar ist. Jetzt kommen wir mal zu den Monozyten. Ganz anders aus, größer, blässer, anderer Kern. Ne? Dann kann man auch noch mehr Monozyten sich angucken, wenn man hier unten drauf geht. So heterogen können die alle aussehen, aber in der Grundstruktur, blasses Zytoplasma, gelappter Kern, sind die ähnlich. Und die Lymphozyten dann ebenso. Ein Bild zurück. Diese kleinen Dots, was ist das? Diese kleinen Punkte hier. Das sind die Thrombozyten, ne? Also im Vergleich viel kleiner. Gut, und Plasmazellen sehen immer so aus, Sie können sie mit dem Spiegelei vergleichen. Exzentrisch gelegener, ganz runder Kern, eher dunkleres Zytoplasma, tauchen im normalen Differentialbild aber nicht auf, aber sind hier im Lernprogramm zur Benennung halt mit eingefügt. Also, wenn Sie Spaß daran haben, Zellen zu reiten, so nennen die das, HemoSurf eben, dann machen Sie das mal ruhig. Es erleichtert sozusagen die Erstellung des ersten Differentialblutbildes. Machen wir mal hier weiter und benennen oder zeige Ihnen noch mal ein paar Zellen, die normal im Differentialblutbild auftauchen. Hier wieder die Thrombozyten. Segmentkerniger, das ist ein eosinophiler im Vergleich zum neutrophilen Segmentkernigen. Und das ist dann letztlich praktisch die Schemazeichnung zu den Zellen, die physiologischerseits im Differentialblutbild auftauchen. Eigentlich ab hier, ab dem Stabkernigen, tauchen diese Zellen im Differentialblutbild auf. Es gibt die Eosinophilen mit dieser roten Tüpfelung, die Neutrophilen, Segmentkernigen, den Basophilen, die Monozyten und die Lymphozyten. Alle Zellen hier rechts von dem Laserpointer tauchen physiologischerseits im Differentialblutbild auf. Alles, was hier ist, unreifer, links in der Schemazeichnung, stellt eine Linksverschiebung nach. Da kommen wir gleich zu. Ich hatte Ihnen gesagt, die MTA zählt tatsächlich 100 Zellen und spuckt dann den Befund auch tatsächlich in Prozentzahlen aus. Und das ist ein völlig normales Differentialblutbild. Alle Zellen weiter links oder hier jetzt weiter oben tauchen nicht auf. Es gibt ein paar Stabkernige, 5%, Der überwiegende Teil ist segmentkernig, 62%, weniger eosinophile, weniger basophile Monozyten-Lymphozyten. Kennen Sie Situationen, wo die Eosinophilen auf einmal deutlich ansteigen im Differentialblutbild, also hier bei 12%, 15%, 20% liegen und dafür weniger neutrophile Segmentkernige da sind? Ja? Allergie, genau, eine Erkrankung dazu. Wissen Sie eine? Asthma, Heuschnupfen haben in der Regel mehr Eosinophile oder die Differentialdiagnose, wenn es keine Allergie ist. Ja? Parasiten, Paraseteninfektionen. Ja. Gut, kommen wir jetzt mal zu einfachen bakteriellen Infektionen. Bakterielle Infektion fordert die Granulopoese heraus. Bakterien werden mit den Granulozyten bekämpft. Wenn in einem Erguss oder unter einer Hautstelle eine flammend rote Schwellung, schmerzhaft, druckdolent, entlastet wird durch eine Punktion und man sieht gelben Eiter daraus kommen, dann sind das nichts anderes als massenhaft neutrophile Granulozyten. Die kann man unter dem Mikroskop dann richtig sehen. Und das heißt, bei einer bakteriellen Infektion sehen wir mehr Granulozyten. Das ist mal Punkt 1. Weniger Lymphozyten und noch mehr Granulozyten. Und weil die Granulopoese herausgefordert ist, sie muss jetzt mehr Granulozyten an die Front schicken, verschiebt sich das Ganze in Richtung der unreiferen Form. Und die unreifere Form vom neutrophilen segmentkernigen Granulozyten ist der Stabkernige. Also man sieht mehr Stabkernige, mehr neutrophile Granulozyten. Manchmal geht es so weit, dass es eine noch unreifere Form auch im peripheren Blut auftaucht, der Metamyelozyt. Denken Sie an die Schemazeichnung, das geht dann immer weiter nach links. Hier jetzt mal die Reifungsstufen schön nebeneinander. Metamyelozyt, also der hat noch so eine Brillenform am Kern. Dann bildet sich so ein klassischer stabförmiger Kern daraus aus und irgendwann schnüren sich die Segmente ab. Dann haben wir den reifen Segmentkern, der es voll funktionsfähig ist. Kurz, reaktive Linksverschiebung bei bakterieller Infektion. Das Differentialblutbild verändert sich im Sinne einer moderaten Linksverschiebung. Man hat mehr Stabkernige, vielleicht auch eine Stufe höher bis zum Metamyelozyten. Da hört es dann auf. Gut, das kann natürlich eine Leukozytose geben. Gibt es in der Regel auch bei schweren Infekten. Kann man bis auf über 20.000 Leukozyten gesammelt haben. Also mehr als die doppelte Zahl zum Normalbefund. Und hier war es eben eine bakterielle Appendizitis. Gut, Eosinophilie. Ja, also wenn hier von drei dieser segmentkernigen Zellen alle drei schon eosinophil im Zytoplasma sind, klar zu erkennen durch diese rote Tüpfelung, die ja im Grunde die gleiche Farbe hat wie das echte rote Blut, wie die Erythrozyten, dann ist das wahrscheinlich eine Eosinophilie. Sie brauchen nicht wie die MTA immer 100 Zellen zählen, aber wenn Sie mal so 10 Zellen haben und sich jetzt überlegen, ist der Eosinophile jede 10. Zelle oder jede 3. oder jede 2. oder Zelle, dann kommen Sie ja überschlagsmäßig geschätzt eben auch auf die Prozentzahlen und das ist hier zu viel. Ja. Normal sind nur 5%. Wenn das auf 20% oder 30% erhöht ist, Heuschnupfen, allergisches Asthma, Parasitenbefall, eben schon ganz richtig genannt. Infektiöse Mononukleose. Kennen Sie das? Was ist das denn für ein Infekt? Also durch wen wird das hervorgerufen? Ja. Also ein viraler Infekt durch einen spezifischen Virus, EBV. Ja. Kennen Sie andere Namen dafür? Ja, ja genau. Pfeiffer'sches Drüsenfieber, infektiöse Mononukleose, ist alles ähnlich. Diese Patienten kommen ja manchmal richtig krank zur Notaufnahme. Die haben Lymphknotenschwellungen, die haben eine große Leber, die haben eine große Milz und die haben dann so ein Blutbild. Und nicht selten wird denen dann voreilig gesagt, meine Güte, Sie haben ja ein Lymphom oder eine Leukämie. Weil diese Zellen durchaus, wenn die so groß werden und so ein bisschen anschwellen und so ausgezogen sind, nicht für jeden von lymphatischen Blasten zu unterscheiden sind. Es gibt aber ein paar Charakteristika. Hier, das ist ein reifer Lymphozyt. Also der ist nicht viel größer als ein Erythrozyt immer im Vergleich. Der hat einen Kern, der fast das ganze Zytoplasma ausfüllt und ist so kondensiert. Und dann gibt es die lymphatische Reizform, der wirkt irgendwie so ein bisschen wie auseinandergezogen. Wie als wenn Sie jetzt einen Lymphozyt auf dem Backblech praktisch ausgebreitet haben und wie Pizzateig an der einen Ecke oder an der anderen Ecke rumziehen, sodass sich das Zytoplasma und auch der Kern in irgendeiner Weise ausbreitet. Wir sehen gleich noch echte Lymphoblasten, die sehen anders aus. Die einzige Ähnlichkeit zum Lymphoblast besteht darin, dass die Zelle dadurch natürlich größer wird und sich damit auch deutlich unterscheidet vom reifzelligen Lymphozyt. Das würden wir hier aber als lymphatische Reizform identifizieren und gleich den Verdacht äußern, besteht eventuell ein Virusinfekt. Muss nicht EBV sein, kann auch ein anderer Virusinfekt beim Kind sein. Hier nochmal, auch so exzentrisch, mit so Füßchen, alles auseinandergezogen. Man nennt das auch Fenestrated Cell, also gefensterte Zelle, weil hier sind dann auf einmal so Lücken, wie als wenn Sie so einen Teig haben, der beim zu starken Auseinanderziehen so auseinanderreißt. Und hier wieder ähnlich. Die sind dann manchmal durchaus schwer zu unterscheiden vom Monozyten aufgrund der Zellgröße, weil die dem dann immer ähnlicher werden. Aber die haben hier doch am Rand immer noch Nachweis dieses tief azurblauen Zytoplasmas, wie der Lymphozyt es üblicherweise hat. Der Monozyt ist an dieser Stelle eigentlich immer viel blasser. Gut, Lymphozytose mit lymphatischen Reizformen ist charakteristisch nicht nur für diesen Infekt, sondern allgemein für Virusinfekte, sollte man sagen. Aber besonders schön und besonders zahlreich sieht man sie halt immer bei der Mononukleose. Und das war jetzt ein 25 Jahre alter Student mit einem klassischen EBV-Infekt. Gut, also das sollten Sie identifizieren. Und dann gibt es solche Blutbilder. Sie sehen auf Anhieb, dass viel, viel mehr weiße Blutkörperchen zur Darstellung kommen als eben noch. Also eben war das ja irgendwie so 5 Zellen und der Rest war alles Iris und jetzt sind es da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Zellen in einem Gesichtsfeld bei gleicher Größe. Also es besteht wahrscheinlich ohnehin eine Leukozytose und bei dieser Erkrankung ist das durchaus typisch, dass Leukozytosen bis 300.000 pro Mikroliter bestehen. Also nicht das Doppelte, sondern eher das 30-fache der Norm. Und Sie sehen auch, dass eben kein buntes Bild mehr besteht, sondern man sieht eigentlich nur eine andere Zelle, das ist ein segmentkerniger und dann ganz viele, am ehesten lymphozytäre Zellen. Ne? Großer, runder Kern, das Zytoplasma ganz ausfüllend, viele kaputte Zellen dabei, das nennt man Gumprechtsche Kernschatten. Kernschatten ist eine kaputte Zelle, durch den Ausstrich oder durch die Blutabnahme kaputt gegangen. Das heißt, wir haben hier von 15 Zellen, haben wir 1, 2, 3, oder sagen wir mal 10, nur die echten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also über 90% reifzellige Lymphozyten. Das Differentialblutbild ist also dramatisch in eine Richtung verschoben und das ist eigentlich nur vereinbar mit dieser Diagnose, nämlich einer chronisch-lymphatischen Leukämie. Man findet also nichts in Richtung Linksverschiebung, man findet einen spärlichen Rest von normaler Blutbildung und sonst alles Lymphozyten. Das ist fast immer eine chronisch-lymphatische Leukämie. Sie sollten im Differentialblutbild, wenn Sie dann ab Montag durchs Mikroskop gucken, für sich erstmal entscheiden, sehe ich ein buntes Bild, also sehe ich irgendwie alle Zellen, also ganz viele verschiedene Zellen, oder sehe ich ein monomorphes Bild, also herrscht ein Zelltyp klar vor. Und der zweite Schritt beinhaltet dann, was ist das denn für eine Zelle, die hier 90% ausmacht. Ne? Wenn Sie zum Schluss kommen, es sind reifzellige Lymphozyten, keine Blasten oder was anderes, dann sind Sie am ehesten bei dieser Diagnose. Gut, deutliche Leukozytose, hier 50.000, kann noch viel höher gehen. Patient ist üblicherweise älter, hat auch Lymphknotenschwellungen, eine Splenomegalie und manchmal eine B-Symptomatik. Das wäre so eine typische Anamnese dafür. Gut, es gibt natürlich das Counterpart dazu, die chronisch myeloische Leukämie. Auch dafür haben wir Präparate im Kurs. Da sieht das Ganze anders aus. Da haben wir wieder ein heterogenes Bild, ein buntes Bild aus ganz, ganz vielen verschiedenen Zellen. Hier macht, wie der Name schon sagt, aber die Myelopoese auch den Großteil der Zellen aus, die im peripheren Differentialblutbild auftauchen. Und das hier ist ja durchaus ähnlich einer Linksverschiebung, wie wir sie eben gesehen haben. Man sieht einen Metamyelozyt, man sieht einen Stabkernigen. Hier schnürt sich bereits beginnend der Kern ab. Und Segmentkernige. Aber dann geht es auf einmal noch viel weiter nach links. Man sieht dann noch die unreifere Form zum Metamyelozyt, nämlich den Myelozyt, da wo der Kern noch rund ist und sich erst in diese Richtung dieses brillenförmigen Kernes hinbewegt, verformt nach und nach. Man sieht relativ viele Basophile. Auch das ist charakteristisch für diese Erkrankung. Man sieht Promyelozyten, auch einer Zellform, die weiter links noch ist als der Myelozyt, die sehr groß ist, sehr deutlich granuliert ist und noch einen riesen Kern hat. Und man sieht zu guter Letzt auch die unreifeste Form, die man im Differentialblutbild sehen kann. Man sieht Myeloblasten. Ja, die sind etwas größer noch, haben dann wieder einen runden Kern, sind granuliert im Zytoplasma und haben häufig, das ist hier nicht so gut zu sehen, einen Nukleolus, der deutlich zu sehen ist, also ein Kernkörperchen im Zellkern. Kommen wahrscheinlich noch ein paar andere Beispiele hier. Das ist das Kernkörperchen, ne? An dieser Stelle. Basophilie und Eosinophilie, hauptsächlich die Basophilie ist ein typisches Merkmal im Differentialblutbild bei der CML. Klicken wir jetzt mal so durch und sehen dann, es ist nicht mehr eine normale Linksverschiebung, die in etwa hier aufhört, sondern es geht zu viel unreiferen Formen hin, also noch weiter. Man sieht aber immer noch ein buntes Bild. Man sieht alle Reifungsstufen bis hin zum Myeloblasten. Das sind aber nicht die Zellen, die den Großteil ausmachen, ne? Sondern es verteilt sich in irgendeiner Form auf diese ganze Reihe, wenn Sie das am Schluss in Prozenten angeben. Eine derartige Linksverschiebung kombiniert mit einer Leukozytose, Basophilie und typischerweise sehr großer Milz ist charakteristisch und dann besteht der Verdacht auf eine chronisch myeloische Leukämie. Also monomorphes Bild, reife Lymphozyten, chronisch lymphatische Leukämie. Buntes Bild, alle Reifungsstufen sehr weit links verschoben, ebenfalls große Milz, aber keine Lymphknoten, CML. Gut, also das sind Hinweise dafür, das ist kein Beweis für die Erkrankung. Der Beweis wird heutzutage molekulargenetisch und zytogenetisch erbracht über das Philadelphia-Chromosom. Das wissen Sie sicher. Gut, kommen wir jetzt zu den letzten Beispielen und das sind die akuten Leukämien. Auch die werden Sie kurz im Kurs kennenlernen. Hier besteht dann wiederum kein buntes Bild, sondern ein monomorphes Bild. Das heißt, diese Blasten, die Sie eben schon kurz kennengelernt haben, sehen Sie fast ausschließlich. Man sieht, die Zellen sind viel größer als jetzt andere Zellen, mit denen man sie verwechseln könnte. Hier im Vergleich zum Erythrozyten viel größer. Dieser hier hat sogar mehrere Kernkörperchen. Und das Zytoplasma ist hier schwach granuliert, da ein bisschen deutlicher. Kann man noch nicht so richtig sagen, in welche Richtung das geht. Ist sicherlich, wenn das sich so fortsetzt durch alle Objektfelder, die man sich anguckt, also bei 90% der Zellen, die so aussehen, ankommt, eine akute Leukämie. Aber es ist schwer, aus dem Differentialblutbild dann alleine zu sagen, es ist eine akute lymphatische Leukämie oder eine akute myeloische Leukämie. Es wird einfach, wenn man das hier sieht. Das ist denaturierte DNA, die im pathologischen Reifungsprozess kaputt geht und praktisch ins Zytoplasma ausgeschleust wird und in sich in solchen Stäbchen oder Bündeln gar ablegt. Und das sind die Auerstäbchen. Die sehen genauso aus. Wenn Sie mehr davon sehen wollen, googeln Sie das einfach. Bildersuche, Auerstäbchen oder Our Rods auf Englisch. Gibt Ihnen exzellente Beispiele dazu. Und das ist beweisend für eine myeloische Leukämie. Das gibt es nirgendwo anders. Das gibt es also auch nicht physiologisch. Auerstäbchen, wenn die klar identifizierbar sind, dann steckt da eine Leukämie dahinter. Und es ist eigentlich dann immer eine akute myeloische Leukämie. Hier nochmal Auerstäbchen, ganz doll granulierte Blasten. Die sehen auch groß aus wie Promyelozyten. Hier würde ich jetzt zytologisch sagen, das ist bestimmt eine AML-M3, also eine akute Promyelozyten-Leukämie, wenn das so im peripheren Differentialblutbild auftaucht. Und der Befund, der eigentlich regelmäßig entsteht bei allen Leukämien, wird im Differentialblutbild und in den Büchern mit Hiatus leukämicus beschrieben. Was besagt das, wenn man den beschreibt? Hiatus heißt ja Lücke. Und Leukämicus heißt eben Leukämie. Und im Unterschied zur CML, wo Sie ja hier alle Reifungsstufen auf dem Weg vom Myeloblasten bis zum Segmentkernigen vertreten hatten, ist der Befund im Differentialblutbild bei akuten Leukämien ganz anders. Sie haben eigentlich fast ausschließlich 90%, 70%, 80%, aber eine hohe Anzahl, einen hohen Anteil an Myeloblasten oder besser gesagt leukämischen Blasten im Differentialblutbild und dann ein paar restreife Zellen, die praktisch das Rudiment der noch nicht ganz verdrängten gesunden Hämatopoese darstellen. Dazwischen ist nichts, dazwischen ist eine Lücke. Es fehlen ihnen also die mittleren Reifungsstufen. Und nichts anderes wird mit diesem Begriff Hiatus leukämicus beschrieben. Also, Assoziation wieder, Hiatus leukämicus, akute Leukämie, buntes Bild, chronisch-myeloische Leukämie. Leukozytenzahl ist erhöht, normal oder erniedrigt, das ist das Gemeine daran, die Krankheiten lesen da auch keine Bücher. Auch eine Pancytopenie kann bedeuten, dass eine Leukämie besteht. Man sieht das auch nicht immer im Differentialblutbild. Alle Blutbildveränderungen, die anhalten, die keine vernünftige Erklärung finden, vor allen Dingen bei älteren Patienten, bedürfen daher einer Knochenmarkpunktion, um die weiter abzuklären. Es finden sich leukämische Blasten und sonst nur restreife Stufen. Auerstäbchen sind beweisend für die myeloische Genese der Leukämie. Und die Resthämatopoese ist in der Regel verdrängend. Das heißt, meistens sind die Patienten anäm, sind thrombozytopen. Typisch akute Leukämie bei Erwachsenen, ja, stimmt, ALL oder das Kind als Patient hat häufiger eine ALL als eine AML, aber es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt. Gut, akute lymphatische Leukämie im Vergleich, etwas besser zu erkennen hier. Hier würde man spontan sagen, okay, sieht eher lymphatisch aus, warum mache ich das, warum sage ich das? Nun, die Blasten sind nicht ganz so riesig wie die myeloischen Blasten und sie sind vor allen Dingen eigentlich so gut wie gar nicht granuliert. Sie ähneln in irgendeiner Form noch den reifzelligen Lymphozyten, sind nur größer. Auch die haben Kernkörperchen, also diese Nukleoli, und sind aber so gut wie nicht granuliert. Aber ansonsten gilt für den Hiatus leukämicus genau das Gleiche. Nur Blasten, ein paar reifzellige. Und beweisen müssen wir es natürlich mit der Knochenmarkdiagnostik oder mit Spezialfärbungen. Heutzutage verlassen wir uns da bei der Differenzierung natürlich nicht mehr allein auf das, was wir unter dem Mikroskop sehen, sondern haben andere Methoden. Die Methode, die am wichtigsten ist, die Leukämien weiter zu charakterisieren, ist die Immunphenotypisierung. Das ist praktisch eine durchflusszytometrische Bestimmung von Oberflächenmerkmalen auf den Einzelzellen. Und die sagt uns dann ziemlich genau, ist das eher eine myeloische Ätiologie oder eine lymphatische Ätiologie. Beides wird eben auch ganz unterschiedlich behandelt. Wichtig für Sie ist halt zu erkennen, dass hier ein Hiatus leukämicus besteht. Also ich habe wieder ein monomorphes Bild und sind eben nicht reifzellige Lymphozyten, sondern unreife große Zellen mit Nukleolus. Die sehen böse aus, sagen unsere MTAs dann immer dazu. Also keine reifzellige, chronisch-lymphatische Leukämie, sondern etwas Unreifzelliges. Kann nur eine akute Leukämie dann rauskommen. Entspricht, also Beschreibung des Blutbildes entspricht so mit der AML. Keine Auerstäbchen, das wäre mit der Diagnose ALL nicht kompatibel. Und es ist die typische akute Leukämie bei Kindern, seltener eben. Gibt es natürlich aber auch bei Erwachsenen. Wir stehen jedes Mal vor der gleichen Frage, ALL oder AML. Lymphom und Splenomegalie deuten wie bei allen Lymphomerkrankungen eher auf die lymphatische Genese hin. Aber auch das ist natürlich kein Beweis. Gut, das war das letzte Dia. Und bin damit eigentlich schon am Ende. Haben Sie Fragen dazu? Wenn nicht, dann geht es, glaube ich, ab Montag in den Histosaal der Pathologie und dann dürfen Sie selbst mikroskopieren und versuchen, diese Zellen selbst zu benennen und ein Differentialbildbild anhand dieser verschiedenen Präparate zu erstellen. Ja, dann schönes Wochenende.